Alles da deutet darauf hin, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Und damit werden die Begriffe Nominalerträge und reale Wertzuwächse ja, neu definiert, beziehungsweise wieder mal wichtig.
Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch.
Wenn wir so die, ich würde mal sagen, die letzten 20, 30 Jahre uns anschauen, permanent fallende Zinsen, permanent fallende Inflation, dann ist hier eine Generation herangewachsen, für die diese Unterschiede zwischen der Definition nominale Wertentwicklung und reale Wertentwicklung nicht wichtig waren. Die konnten sich das nicht vorstellen, wie das sein kann, dass nominale Wertentwicklungen durch Inflation geschwächt werden und dass, obwohl ich nominal positiv bin, real negativ sein kann. Wenn wir die Vermögenswertinflation und Entwicklung uns angeschaut haben, dann hat es da immer wieder dazu Zahlen gegeben und Vorträge gegeben. Man hat also die Leute versucht zu sensibilisieren, dass in der realen Welt, auch wenn die Inflation sehr niedrig scheint, die Entwertung, die Kaufkraftentwertung sehr hoch ist und daneben Vermögenswerte, Sachwerte eine deutlich höhere reale Wertsteigerung gehabt haben. Und das war meist ein Hinweis darauf, dass man richtig anlegen sollte. Und ja, jetzt, nachdem wir sehen, wie schnell die Inflation innerhalb von ja, eigentlich 2 Jahren explodieren konnte, und natürlich ist es unterschiedlich, in welche Währungen wir hineinschauen und in welche Lebenssituationen, aber 10, 20, manchmal 30% Inflation oder Wertsteigerung oder Preissteigerung sind fast schon normal. Und da stellt sich eben die Frage, was kann im Kapitalanlagebereich gemacht werden, damit wir nicht nur Nominalwachstum haben, sondern auch real wieder Wachstum erreichen können. Die allgemeine Lösung, dass man sagt, naja, dann legt man sein Geld in Immobilien an und dann ist dort auch alles wieder in Ordnung, funktioniert auch deswegen nicht, weil durch das sehr billige Geld und niedrige Zinsen der vergangenen Jahre und man kann sagen Jahrzehnte des Jahrzehnts, eigentlich seit 2008, ist sehr viel Liquidität Richtung Immobilien geflossen und Liquidität Richtung Immobilien heißt Nachfrage. Und wenn die Nachfrage hoch ist, angebotsseitig aber nicht sofort nachgezogen werden kann, dann steigen die Preise. Wenn wir jetzt die aktuellen Zinsen uns anschauen und dass die Liquidität entzogen wird, dann ist es aber so, dass wir hier Nachfrage entziehen. Und wenn Nachfrage entzogen wird, dann müssen die Preise sinken. Das Interessante ist, dass jetzt gerade im Immobilienbereich sehr viele ja, Videos und Statements dazu auftauchen, dass jetzt ein idealer Markt da ist für Immobilieneinkäufer, egal welche Immobilie man kaufen will. Als Käufer hat man eine sehr, sehr gute Ausgangslage, eine sehr gute Verhandlungsbasis, weil auch wenn die Verkäufer der Immobilien uns das immer wieder weismachen wollen, dass die Nachfrage so groß ist und man muss sich jetzt entscheiden, weil die Immobilie so morgen weg ist, dem ist nicht so. Vielleicht gibt es einzelne seltene Stücke, die in allen Phasen eine sehr hohe Nachfrage haben, aber in der Breite steht der Immobilienmarkt. Und Wenn ich also dort nur pauschal anlege, dann ist die Gefahr da, dass jetzt mal in den nächsten Jahren eher keine Wertsteigerung und somit weder nominal noch real ein Wachstum erzielt werden kann. Oder in manchen Bereichen sogar Preisrückgänge auf uns zukommen werden. Und bei der Immobilie muss man immer berücksichtigen, dass die Nebengeräusche rundherum, um eine Immobilie zu kaufen, zumindest so größenordnungstechnisch 6-10% Zusatzkosten verursachen. Das heißt, die muss ich zuerst einmal wettmachen mit einer möglichen Wertsteigerung oder mit möglichen Mieteinnahmen, bevor ich daran denken kann, dass es hier wieder aufwärts geht. Allein wenn man nur die Zahlen anschaut, wie die Zinsveränderung die Belastung bei Immobilien verändert. Ich habe jetzt aktuell aus einem Beitrag eine Dollarfinanzierung in der Hand und in Amerika ist es üblich, dass Immobilien auf sehr lange Laufzeit, also bis zu 30 Jahren finanziert werden. Das kommt übrigens auch nach Europa, nachdem jetzt im 2020er Jahr die Finanzierungsbedingungen verändert wurden, erschwert wurden, man einerseits nicht so leicht an eine Finanzierung kommt und auch die Laufzeiten hier neu definiert wurden, dehnen sich die Laufzeiten gerade bei Immobilienfinanzierungen in die Länge. Und 500.000 Dollar Finanzierung hat 2021 noch monatlich 2.100 Dollar gekostet. In der Zwischenzeit sind die Zinsen auf über 7% gestiegen. Das ist jetzt eine Mehrbelastung von 61%. Das heißt, die Finanzierung, die vor zwei Jahren noch 2.100 Dollar monatlich gekostet hat, kostet jetzt 3.400. Und das ist deswegen relevant, weil um sich das finanzieren zu können, erwarten die meisten Menschen, dass es hier auf der Einkommensseite, auf der Lohnseite eine entsprechende Steigerung gibt. Nur gerade diese Lohnsteigerung ist eine sehr, sehr heikle Geschichte, weil die Notenbanker genau darauf achten, dass es keine zu starke Lohnspirale nach oben gibt, Lohnpreisspirale. Wenn die Preise steigen, dann müssen die Löhne steigen. Wenn aber die Löhne steigen, müssen dann langfristig auch die Preise wieder steigen, weil die Unternehmen das ja weitergeben müssen. Und das heißt, da wird etwas dagegen getan, dass so leichtfertig einfach eine Lohnsteigerung erreicht werden könnte. Das ist das, was die Notenbanker jetzt in Wahrheit erwarten. Die Arbeitsmarktdaten, die immer wieder verfolgt werden und jetzt Ende dieser Woche kommen wieder Arbeitsmarktdaten raus am 10. März für Februar. Und da schaut der Kapitalmarkt sehr genau darauf, wie sich die Arbeitslosigkeit entwickelt. Hoffentlich aus dem Blickwinkel des Kapitalmarkts entstehen nicht so viele neue Jobs wie zuletzt. In Jänner sind ja über 517.000 neue Jobs geschaffen worden und erwartet wurden aber lediglich 100.000. Und deswegen schaut man darauf, wie es jetzt ausschaut. Das heißt, wir brauchen unbedingt eine tatsächliche klare Signale vom Arbeitsmarkt, dass einerseits die Arbeitslosigkeit beginnt zu steigen, dann im nächsten Schritt die Löhne beginnen einmal zurückzugehen, weil das sind Signale, die die Notenbanken derzeit sehen wollen. Aber nochmal zurück zur ersten Frage, was kann ich machen, um hier real höhere Erträge zu erzielen? Es bleibt dem normalen Privatanleger nichts anderes über, als natürlich sich weiterhin sehr stark mit den Laufzeiten seiner Kapitalanlagen auseinanderzusetzen. Wollen wir kurzfristig nur Geld parken, dann ist jetzt mittlerweile mit Zinsen das kurzfristige Parken und nominal ein paar Prozent zu erreichen leichter möglich. Da brauche ich nur zur Sparkasse gehen, zur Bank gehen. Und dort kurzfristig das Geld zu parken, nicht auf dem Girokonto, sondern auf sogenannten Liquiditäts- oder Parkkonten, da bekommt man mittlerweile schon ein paar Prozent. Das, würde ich sagen, ist zeithorizontmäßig so alles, was im Dreijahresbereich sich abspielt, ist es eine Möglichkeit, um mit Zinsen zu arbeiten. Ist aber das Geld langfristig angelegt, dann helfen mir diese kurzfristigen Zinslösungen nicht, weil nominal 1, 2, 3% bei einer aktuellen Inflation von über 7, 8% mir nicht hilft. Das heißt, ich muss bei längerfristigen Anlagen, und das beginnt so ab 5 Jahren aufwärts, auf jeden Fall mir darüber Gedanken machen, wie kann ich reale Werte kaufen. Und das ist in der realen Wirtschaft über Aktien, natürlich weiterhin auch über alle Bereiche des Sachwertes und ein globales Portfolio so aufzubauen, dass ich an der realen Wertentwicklung der Wirtschaft mitbeteiligt bin. Aber, das muss ich immer wieder betonen, es wird die Zeitachse sehr, sehr wichtig. Wenn ich also kurzfristig die Liquidität benötige, dann darf ich mich hier nicht dazu verleiten lassen, um kurzfristig jetzt notwendige Liquidität in Kapitalanlagemärkte, in Aktienmärkte hinein zu investieren, weil da die Gefahr natürlich da ist, dass kurzfristige Entwicklungen Rückschläge verursachen, und dann habe ich nicht nur nominal nichts, also dann habe ich nicht nur real keinen Wertzuwachs, sondern auch nominal keinen Wertzuwachs, und das hilft mir nicht wirklich. Es gibt dann immer wieder Leute, die sagen, ja, es ist jetzt schon alles zu sehr, die Kurse sind zu stark gestiegen und es sind zu viele Leute gierig geworden, nachdem wir in Jänner in diesem Jahr so stark mit den Kapitalanlagemärkten gestiegen sind. Diese Übertreibung auf der Gierseite sehe ich nicht unbedingt. Es gibt eine aktuelle Umfrage wieder mal von Bank of America, die machen sehr gute Umfragen, wo sie die Fondsmanager befragen, wie ihre Strategien derzeit ausgerichtet sind. Und mit 35% sind im Moment die Fondsmanager nicht besonders gierig auf den Aktienmarkt, sondern sehr, sehr zurückhaltend, was grundsätzlich ja gut ist. Weil wenn alle jetzt schon gierig wären und sehr stark im Aktienmarkt positioniert wären, dann stellt sich immer die Frage, wer soll danach noch mehr Steigerung erreichen wollen. Und aus diesem Blickwinkel gibt es natürlich Potenzial durchaus nach oben. Es gibt auch sehr viel Potenzial mittlerweile auf der Überraschungsseite nach oben, weil der Kapitalmarkt sehr, sehr schnell Stimmungslagen einpreist. Am Jahresanfang, Ende letzten Jahres, ist noch eingepreist worden, dass wir in diesem Jahr maximal eine Zinshebung haben und dann vielleicht gegen Jahresende sogar eine Zinssenkung. Das hat sich sehr, sehr schnell gedreht, innerhalb von nur 2 Monaten. Aktuell preist der Kapitalmarkt zumindest 3 Zinshebungen für dieses Jahr ein, keine Zinssenkung, und es gibt mittlerweile schon Stimmen, und wenn diese Stimmen auftauchen, kann man davon ausgehen, dass das langsam in den Kursen sich widerspiegelt, dass die Zinskurve sogar noch weiter nach oben gehen dürfte, also nicht bei 3 Ende ist und in der Nähe von 5%, sondern vielleicht sogar 6% angepeilt wird. Sie müssen nur überlegen, vor ungefähr einem Jahr haben wir darüber diskutiert, dass wenn die Zinsen schon gehoben werden würden, auf die nächsten 12 Monate, also auf Jahressicht, in etwa 2,5-3% gesund wäre. Das war vor einem Jahr. Vor einem halben Jahr hat man dann gesagt, naja, so bei 4-4,5% wäre die Schmerzgrenze erreicht. Jetzt reden wir darüber, dass wir größenordnungstechnisch ungefähr 5% als Peak erreichen könnten, also sogar 5,3% wird für August erwartet vom Kapitalmarkt. Und es wird jetzt schon diskutiert, dass es möglicherweise sogar 6% werden könnte. Und da ist Überraschungspotenzial drinnen. Bei der nächsten FED-Sitzung, jetzt im März, wird man sehr, sehr genau wieder hinschauen, was Jay Powell sagt und was hier wieder im Markt entweder zu viel eingepreist ist oder möglicherweise zu wenig. Und aus einzelnen Gesprächen habe ich jetzt auch schon gehört, dass man gesagt hat, naja, die neue Story heißt, die Anleihen sind jetzt wieder interessant und man braucht nichts anderes überlegen als Anleihen kaufen, weil die Anleihen sind jetzt so attraktiv verzinst, und damit ist es ganz klar, dass die Aktien es schwer haben, wenn die Zinsen weiter nach oben gehen. Wenn wir aber historisch uns anschauen, was in Phasen hoher Zinsen an den Aktienmärkten an Erträgen möglich war, dann sehen wir, dass zum Beispiel in den 40er Jahren, damals waren die 10-Jahres-Anleihen bei 2,3% und die Aktienmärkte haben 8,5% Ertrag erwirtschaftet. Schauen wir höhere Zinsphasen an, in den 60er Jahren waren wir bei 4,7% und die Aktienmärkte zur gleichen Zeit 7,7%. Oder nehmen wir die 80er Jahre her, 80er Jahre mit 10,6% 10-Jahres-Anleihen und parallel dazu die Aktienmärkte mit 17,3%. Es gibt eine Phase, das ist 2000, das Platzen der Dotcom-Blase. Damals hatten wir 4,5% auf der Anleihenseite und auf der Aktienseite minus 1%. 2010 2,4% auf der Anleihenseite, 10-jährige Anleihe und Aktienmarkt 13,4%. Das heißt, wenn wir diese Hochzinsphasen der Vergangenheit uns anschauen, und da geht es in Summe um 10 Zeitpunkte, davon ist eins negativ, das war 2000, und alle anderen Phasen waren, obwohl die Zinsen höher waren, die Aktienmärkte auch höher. Und das ist natürlich auf der anderen Seite auch logisch, weil höhere Zinsen natürlich von den Unternehmen erwirtschaftet werden müssen. Wenn höhere Zinsen bezahlt werden können, dann muss es dementsprechend im Hintergrund der Wirtschaft auch dementsprechend stark gehen. Natürlich hängt das immer im Zusammenhang mit der Kaufkraft, weil die Konsumenten in der westlichen Welt eine sehr wichtige Rolle spielen, damit es den Unternehmen gut geht und damit die Zinsen auch dementsprechend hoch bleiben können. Aber wie gesagt, diese Aussage, dass die Alternative jetzt echt Anleihen sind und man muss nur in Anleihen anlegen, das ist schon zu stark eine neue Story geworden, und meist hat ja die Masse nicht recht, die Masse hat Trägheit. Ein Anleger hat mich schon gefragt, ob TINA jetzt leicht nicht mehr stimmt. TINA ist die Abkürzung, ist wieder mal ein Marketingbegriff, geprägt von Goldman Sachs. Und TINA steht für There is no alternative. Da ist also keine Alternative. Und gemeint waren damit die Aktien, speziell die Aktien, die Dividenden zahlen. Nachdem die Zinsen auf Null gefallen sind und man für Anlagen im Anleihebereich keine Zinsen bekommen hat, ist diese Aussage geprägt worden, TINA, there is no alternative. Also es lohnt sich auf jeden Fall, alles in oder möglichst viel in Aktien anzulegen. Und die Frage war, gilt TINA leicht nicht mehr? Und da muss man ganz klar sagen, bei institutionellen Anlegern, wie zum Beispiel Pensionskassen, Lebensversicherungen, vielleicht Stiftungen, die darauf angewiesen sind, laufend Cashflow zu generieren, laufend Erträge zu haben und nicht Wertsicherung oder Wertsteigerung ihre Philosophie ist, für die sind Anleihen jetzt mit höheren Zinsen natürlich eine Alternative. Aber für den Privatanleger, der ein wenig langfristiger denkt und keine laufenden Cashflows noch braucht, das ist in der Pension etwas anderes, aber während der Arbeitsphase, wo es darum geht, real eine Wertsicherung zu erreichen, naja, da funktioniert TINA schon weiterhin, weil bei der aktuellen Inflation plus Spesen plus Kosten eine durchschnittliche Rendite von etwa 7% erreicht werden muss, um real positiv zu sein. Und das kann ich mit Anleihen weiterhin sehr, sehr schwer auf längere Sicht erreichen. In den nächsten Tagen werde ich noch ein bisschen hineingehen, was gerade, wenn man langfristiger denkt, in der Portfolioplanung wichtig ist. Ich sehe, dass sehr, sehr schlecht dokumentiert wird, dass die Daten, die Informationen zu den unterschiedlichen Anlageformen kaum bis gar nicht vorhanden sind. Und wir werden uns das kurz anschauen, welche Ideen, welche Möglichkeiten es dafür gibt, dass man hier als Anleger in der Langfristigkeit, auch in der Dokumentation, richtig vorgeht. Und damit ändern sich in den meisten Fällen auch die Gedanken und die Geisteshaltung zu Vermögensbildung, zu Kapitalanlagen, wie man darüber denkt, was man sich einkauft. Aber das wird eben eine extra Podcast-Folge sein. Mit diesen Gedanken starten wir jetzt in dieser Woche. Ich wünsche allen erfolgreiches Schaffen und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.